Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Peter Tauber und ich muss euch leider sagen, dass die wunderbare Julia Müller heute nicht bei uns ist. Ich hoste diese Ausgabe gemeinsam mit Aaron. Das ist verschmerzbar, denn wir haben einen tollen Gast. Aaron, erzähl uns doch mal mehr, was passiert im Lagevortrag zur Unterrichtung?
Ganz genau. Heute ist bei uns zu Gast die Mirna Funk und sie wird mit uns über die Lage in der israelischen Bevölkerung sprechen. Vorher geht es in der Meldung aber noch einmal, wie in der letzten Woche schon angekündigt, um den Bundeshaushalt, genauer um den Einzelplan 14, also die Verteidigungsausgaben im kommenden Jahr.
Und natürlich schließen wir mit Clausewitz und einem Blick in die Kriegsgeschichte.
Meldung.
Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, kann zumindest einen kleinen Erfolg aus der Haushaltswoche für sich verzeichnen, denn ihm ist es im Parlament gelungen, den Verteidigungshaushalt für das kommende Jahr zumindest geringfügig um 1,25 Milliarden Euro nach oben zu korrigieren. Auch für die kommenden Jahre ist der Finanzplan damit beschlossen worden. In jedem Jahr sollen jetzt um und bei 53 Milliarden Euro für Verteidigung veranschlagt werden. Bis 2028, dort sieht dann der mittelfristige Finanzplan vor, dass eine Erhöhung auf ca. 80 Milliarden Euro stattfinden soll. Woher genau diese knapp 30 Milliarden Euro mehr kommen, ist allerdings, wie ich in der letzten Woche auch schon vorgetragen habe, nicht wirklich klar und wird auch von niemandem so wirklich beantwortet. Die ganzen Haushaltsverhandlungen werden am Rande überschattet von einem Bericht des Business Insiders, der sich wiederum auf einen Bericht des Bundesrechnungshofs beruft, wonach der Reservistenverband, der auch von dem BMVG finanziert wird, mit ungefähr einem vergleichsweise geringen Teil des Verteidigungshaushalts in Höhe von 25 Millionen Euro. Und der Vorwurf ist Misswirtschaft, insbesondere hinsichtlich Veranstaltungsplanung und Personalkosten. Denn der Bundesrechnungshof wirft dem Reservistenverband vor, die Gelder ja in geradezu hanebüchener Art und Weise aus dem Fenster zu schmeißen.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Und wir blicken zum Lagevortrag zur Unterrichtung nach Israel. Fast ein Jahr ist es her, dass die radikal-islamistische Terrororganisation Hamas Israel überfallen hat. Und noch immer sind ca. 100 Geiseln in den Händen der Terrormiliz. Grund genug, dass wir einmal darüber sprechen wollen, wie ist eigentlich die Stimmung in Israel. Dafür haben wir auch einen ganz wunderbaren Gast heute da. Ich begrüße die liebe Mirna Funk. Sie ist deutsch-israelische Schriftstellerin und Journalistin, schreibt regelmäßig für die Neue Züricher Zeitung und hat in diesem Jahr ein tolles Buch veröffentlicht, das heißt Von Juden lernen. Herzlich willkommen, Mirna.
Hi, hallo aus Tel Aviv.
Unmittelbar im Anschluss an den Terrorangriff vom 7. Oktober war die Unterstützung der israelischen Bevölkerung für eine Operation in Gaza ganz beträchtlich. Und den israelischen Streitkräften ist es auch gelungen, in sehr, sehr kurzer Zeit unglaublich viele Reservisten heranzuziehen. Wie hat sich die Stimmung denn in den letzten Monaten, insbesondere in der Gesellschaft, verändert?
Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass natürlich die israelische Gesellschaft sehr viel pluralistischer und komplexer ist, als wir das oft in Deutschland mitbekommen. Erst einmal war es genauso, wie du gesagt hast, stand Israel erstmal enorm unter Schock. In den ersten Monaten, ich war auch 3 Wochen nach dem 7. Oktober schon hier, dass sehr viele Reservisten direkt am Start waren, ist für Israel auch relativ normal, wenn es sich um so einen starken Angriff handelt und auch den Schutz des Landes. Jetzt haben wir mittlerweile fast ein Jahr lang Krieg. Das ist in der Geschichte von Israel so auch noch nicht vorgekommen. Für viele geht dieser Krieg schon zu lange. Viele der Reservisten sind auch in der zweiten Runde mittlerweile. Also das heißt, die, die im Dezember oder Januar nach dem Einsatz im Oktober entlassen wurden, mussten jetzt zum Beispiel im Juni oder Juli wieder ran. Die waren nicht wahnsinnig begeistert, mit denen ich jedenfalls gesprochen habe. Gleichzeitig dreht sich hier innerhalb der israelischen Gesellschaft so gut wie alles um die Geiseln. Ich lebe in Tel Aviv, wenn man durch Tel Aviv läuft, ist es so, dass eben an jeder Straßenecke an den Geiseln erinnert wird. Die Notwendigkeit weiterer militärischer Einsätze und oder der Abzug, was auch immer, das wird eigentlich ununterbrochen diskutiert und da gibt es sehr viele verschiedene Positionen, zu die man nicht mehr die man nicht zu einem Brei oder sowas machen kann.
Da habe ich, Mirna, ich habe erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ich habe gleich ganz, ganz viele Fragen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich die sortiert kriege, weil man natürlich über unterschiedliche Kanäle auch versucht mitzubekommen, was wird eigentlich in Israel gerade diskutiert. Ich finde deinen Hinweis sehr wohltuend, dass man daher nicht sozusagen eine Meinung hat, sondern dass die Meinung so vielfältig ist wie bei uns bei kontroversen gesellschaftlichen Debatten auch, wenngleich es dort natürlich gerade um existenzielle Fragen für eine Nation geht. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Und ohne den Blick von Israel wegzulenken, denke ich mir, aber vielleicht kannst du mich da korrigieren und sagst, das spielt überhaupt keine Rolle, dass doch sicherlich auch in Israel sehr aufmerksam wahrgenommen wird, wie diese Diskussion in anderen Ländern abgebildet wird. Also was machen die Deutschen jetzt? Wie verlässlich sind die als Partner? Also haben die Israelis das Gefühl, dass sie jetzt sozusagen in diesem Konflikt auch von Freunden, Verbündeten mehr oder weniger alleingelassen sind? Oder erleben sie das Verständnis? Wie sehen sie die Kontroversen, die es in anderen Gesellschaften gibt? Wie wird das in Israel in den Medien abgebildet? Das finde ich ganz, ganz spannend.
Ja, also ich glaube, erstmal ist wichtig, was Israelis das allererste Mal in einem Maße verstehen und mitbekommen, ist der Antisemitismus und der Blick auf Israel, auf Juden und letztlich auf den Zionismus. Man muss dazu sagen, dass Israelis generell in den letzten Jahrzehnten kein großes Interesse an der jüdischen Diaspora haben. Ja, dafür sind sie auch bekannt, sie interessieren sich, und das ist auch verständlich, hier Mittlerer Nahe Osten. Sie interessieren sich politisch vor allem für ihr eigenes Land und hier passiert genug. Ja. Gleichzeitig ist es das erste Mal so, dass sie natürlich begreifen, dass außerhalb von Israel sogar noch mehr Juden leben als in Israel selbst und dass diese jüdische Community enorm gefährdet ist und dass sehr absurde Theorien und Ideologien von großen Teilen in der Gesellschaft in der westlichen Welt im Umlauf sind. Und das merken die, das sehen die, darüber machen sich viele lustig und schütteln den Kopf. Und why is everybody so obsessed with us? Das ist sozusagen die große Frage. Die Welt außerhalb von Israel wird in Israel, also die westliche Welt außerhalb von Israel, wird in Israel nicht so groß diskutiert und spielt auch nicht so eine große Rolle. Das hat was damit zu tun, dass die wirklichen Probleme sich ja im Nahen Osten befinden und man vor allem überlegen muss, wie agiert man mit den arabischen Ländern, die zumindest moderater sind.
Mhm. Und okay, das führt zu einer zweiten Frage. Also abgewandelt dieses schönen Satzes, it's the economy stupid, könnte man auch sagen, it's the history stupid. Also man versteht ja vieles, was dort geschieht, nicht ohne den Blick in die Geschichte. Und so auch vielleicht dieser hohe Stellenwert, den diese Geiseln haben. Jetzt ist Israel eine kleinere Nation als Deutschland mit über 80 Millionen Menschen. Aber trotzdem wenn man bei uns in vergleichbare, wenn man überhaupt Vergleiche ziehen kann, aber wenn man zum Beispiel DRF bemüht mit den Geiselnahmen damals, da war es ja genau umgekehrt. Da war die Position, ja, die haben jetzt Geiseln, aber der deutsche Staat darf sich nicht erpressen lassen. Es kann jetzt nicht die allererste Priorität sein, diese Geiseln freizubekommen, sondern der Staat muss Stärke gegenüber den Terroristen zeigen. So wie ich das wahrnehme, ist es ja ein bisschen anders. Also da steckt ja mehr dahinter. Diese Geiseln sind ja auch ein Symbol für eine gewisse, sage ich mal, Schutzfunktion, die der Staat als jüdischer Staat seinen Bürgern gegeben hat und die er jetzt gerade nicht einlösen kann. Ist das der Punkt, warum das so anders gesehen wird? Vielleicht kannst du das nochmal erklären, warum diese Geiseldebatte so prägnant und so stark ist.
Ich glaube, das sind drei verschiedene Aspekte. Erstmal ist es so, dass im Judentum der Schutz des Lebens an oberster Stelle steht. Ein Leben zu retten, darf alle religiösen Gesetze aushebeln, selbst den Schabbat. Das Zweite ist, dass natürlich das nicht die erste Geiselnahme ist. Wir haben es in der Geschichte von Israel immer wieder mit Geiselnahmen zu tun gehabt, auch mit Geiselbefreiungen, mit gescheiterten Geiselbefreiungen. Jeder Israeli lebt mit der Angst, selbst Geisel zu werden. Das heißt, das ist etwas, was jedem passieren kann und jeder weiß darum, dass es ihm passieren kann oder dass es dem eigenen Kind oder der eigenen Schwester oder der eigenen Mutter oder dem eigenen Vater passieren kann. Und das dritte, was du sagst, ist auch wichtig, dass eben der israelische Staat, ja auch die Existenz des israelischen Staates darauf basiert, jüdisches Leben zu schützen und dass an dieser Stelle am 7. Oktober nicht eingelöst wurde, dieses Versprechen.
Ja, du hast jetzt die Hamas angesprochen. Ich würde gerne nochmal auf die zweite große, vielleicht sogar noch größere Gefahr eingehen. Das ist die Hezbollah im Norden. Seit Monaten braut sich da auch ein Konflikt zusammen. Der Norden Israels ist immer wieder unter Drohnen- und Raketenbeschuss. Es kommt auch regelmäßig zu Toten und Verletzten. Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung zur Frage, wie man jetzt mit der Hezbollah langfristig umgeht? Gibt es da eine Mehrheit für eine militärische Operation oder ist man da eher zurückhaltend und ein wenig kriegsmüde?
Das große Problem ist wirklich, dass der Norden schon in großen Teilen enorm zerstört wurde. Ganze Dörfer und Kibbuzim sind zerstört worden. Viele leben, ich glaube, es sind 80.000 Menschen sind evakuiert worden und leben seit über einem Jahr irgendwo verteilt, auch in Tel Aviv, in Hotels. Und die Situation für die dort eigentlich ihren Lebensmittelpunkt haben, ist hochdramatisch. Ich habe diese Red Alert App an, das ist der Raketenalarm, der geht jeden Tag mehrmals, jeden Tag wird der Norden von der Hezbollah beschossen. Es vergeht wirklich kein Tag, an dem es nicht passiert. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, weil natürlich viele innerhalb der Gesellschaft auch fordern, dass das ein Ende haben muss und dass die Leute zurückkehren müssen und dass das nicht sein kann, dass das nicht aufhört. Gleichzeitig wissen aber auch alle darum, was es bedeutet, mit der Hezbollah in einen wirklichen Krieg zu treten und wissen um das Risiko und verstehen auch das Dilemma. Also ich glaube, da muss man jetzt die Widersprüchlichkeit und die Spannung, die dabei entsteht, aushalten. Sie wollen, dass das aufhört im Norden. Sie wollen, dass die Menschen zurückkehren können. Gleichzeitig wissen sie sehr um die Risiken eines echten Zwei-Fronten-Krieges, eines echten Krieges mit der Hezbollah. Und ich meine, wir sind seit einem Jahr im Krieg. Die Vorstellung, dass jetzt noch mehr, es noch mal 6 Monate weitergeht und dann auch wirklich stark Tel Aviv und weiß ich nicht, vielleicht auch noch Jerusalem und so beschossen werden, also es viel weiter geht als der Norden, dieser Angst ist natürlich steht da ganz eng in Zusammenhang damit.
Also ich glaube, es ist für uns von außen ganz, ganz schwer zu verstehen, wie groß diese Spannungen sind. Du hast es ja selber gesagt, das Land ist jetzt seit einem Jahr im Krieg. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Und in Wahrheit ist diese Gesellschaft mit den ständigen Anschlägen, Raketenangriffen, mit den Bunkern in Schulen sowieso in einer permanenten Anspannung, die wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können in Europa. Was würdest du uns denn raten, wenn wir darauf schauen? Also ich habe leider das Gefühl, dass ganz oft viele auch sehr vorschnell in ihrem Urteil sind. Gibt es irgendwas, wo du sagst, bis drei zählen, wenn man, bevor man ein Urteil fällt, oder sagst du, es gibt eine bestimmte Quelle an Informationen, wo man wirklich ein ausgewogenes, gutes Bild bekommt? Was würdest du da empfehlen? Wie informiert man sich gut über das, was passiert?
Also das Beste ist wirklich vielen unterschiedlichen, auch politisch unterschiedlichen Medien oder Accounts zu folgen. Ich folge einem, der heißt Benjamin Moalem, ist ein politischer Analyst, den ich sehr objektiv finde. Also alle seine Informationen, die er täglich auf seinem Instagram-Kanal shared, empfinde ich als ganz krass unaufgeregt und objektiv und wirklich informativ aus unterschiedlichen politischen Spektren. Also wir hier innerhalb der Gesellschaft müssen diese Spannungen und diese Widersprüchlichkeiten ja jeden Tag zulassen. Meine Tochter, also ich lebe in Jaffa, ja, und ich lebe hier mit Palästinensern, also arabischen Israelis und jüdischen Israelis in einer Straße. Und meine Tochter hat Lehrerinnen und Erzieherinnen in ihrer Schule, die arabisch sind, ja, die arabische Israelis sind. Und obwohl dieser Krieg existiert, leben wir ja die ganze Zeit ununterbrochen hier miteinander zusammen. Und das ist auch etwas, was viel zu wenige verstehen, die immer nur glauben, ach, sie sind da irgendwie in der Westbank und da ist die Apartheid und in Gaza ist der Krieg. Aber wir hier in Israel, in den einzelnen Städten, auch in, vor allem in Haifa oder auch in Jerusalem, in Tel Aviv, leben gemeinsam zusammen und müssen das aushalten, was wir alle gemeinsam auch in den Nachrichten sehen und auch unsere politischen Positionen, die sich immer wieder auch unterscheiden.
Liebe Mirna, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einblicke in die israelische Gesellschaft. Wir blicken sonst in unserem Podcast ja immer eher so auf die militärische Lage in den Streitkräften in Deutschland und in aller Welt. Ich glaube, das war ganz zumindest für mich erfrischend, auch mal einen gesellschaftspolitischen Einblick zu bekommen. Ich glaube, es gäbe noch ganz, ganz viele weitere Themen, über die wir uns austauschen können. Aber für heute bedanke ich mich ganz herzlich, dass du bei uns warst und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Was Clausewitz schon wusste.
Okay. Am 18.09. im Jahre des Herrn 1454, da fand die Schlacht bei Konitz statt, eine Schlacht des 13-jährigen Krieges, von dem wahrscheinlich viele noch nichts gehört haben. Worum geht's da? Der deutsche Orden, ständig im Krieg gegen Litauen und auch gegen Polen, unter anderem 1410 in Tannenberg unterlegen, siegte, obwohl zahlenmäßig unterlegen, gegen das polnische Heer von König Kasimir dem IV.
Lagebild ist ein Podcast von Charlie Delta Uniform. Moderation Julia Müller, Aaron Appun und Peter Tauber. Konzept und Produktion Timon Radicke. Für weitere Informationen lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes oder auf unsere Homepage.